Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein sehr aktuelles Thema. Gott ohne Volk? Fragezeichen. Die Suche nach Wegen aus der Krise. Ja, also wenn Sie, ich kriege manchmal Prügel, weil der Titel heißt Gott ohne Volk und natürlich ist es so, dass Gott nie ohne Volk ist. Und ich habe darauf bestanden beim Verlag, als sie das Buch machen wollten, dass da ein Fragezeichen dahinter kommt. Und ich glaube, die wollten eher ein Ausrufezeichen, aber ich habe dann dahinter ein Fragezeichen stellen lassen, sodass der Titel immer noch einigermaßen provokant ist. Und ich glaube, Sie wissen alle, was gemeint ist. Und Wege aus der Krise kann ich nicht einfach weisen, sondern ich habe das dann genannt, die Suche nach Wegen aus der Krise. Wie können wir den Herausforderungen, die wir heute haben, wie können wir denen miteinander begegnen, wenn Sie Interesse an Glaube und Kirche haben? Ich gehe davon aus, dass Sie das haben. Deswegen sind Sie wahrscheinlich auch hier und ich möchte mit Ihnen erst einmal ein paar Herausforderungen benennen. Es wird übrigens wahrscheinlich so sein, dass ich in den nächsten Tagen diesen Vortrag auch auf der Website des Bistums oder auf meiner Seite, die mir unser Bistum eingerichtet hat, veröffentlichen werde, dass Sie ihn nochmal nachsehen können oder auch die Folien nochmal nachlesen können. Die säkulare Kultur. Verwüstung des Weinbergs oder Suche nach neuen Wegen, habe ich den ersten Aspekt genannt. Die säkulare Kultur. Wir spüren, dass wir so ziemlich zum ersten Mal seit einigen Jahren in unserer Zeit, in unserer Geschichte, in einer Zeit leben, in der sich der Gläubige dafür rechtfertigen muss, dass er glaubt und nicht der Ungläubige dafür, dass er nicht glaubt. Das war, viele von Ihnen wissen das, das war über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte anders. Da musste sich der Atheist oder der Agnostiker, der nicht glaubt oder gesagt hat, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, musste sich rechtfertigen. Heute spüren wir eine Kultur, die sehr stark uns anfragt, als Kirche, als gläubige Frauen und Männer und natürlich auch uns als Institution anfragt. Als kirchliche Institution. Wir werden nachher noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Die Ursachen für die säkulare Kultur, für die Säkularisierung sind viele. Spätestens mit der Aufklärung geht diese intellektuelle, vernunftgemäße Herausforderung los. Man fragt, ist Glaube vernünftig und wenn ja, inwiefern? Aber wir erleben natürlich auch sowas wie einen großen Pluralismus der Meinungen, einen starken Individualismus, eine starke Kultur des Ego, bei uns eine starke Kultur der schnellen Bedürfnisbefriedigung, der materiellen Bedürfnisbefriedigung, viele Dinge mehr, die uns bedrängen in unserer Kultur, die unsere Kultur mehr und mehr ausmachen. Und wir spüren, dass eine säkulare Kultur beginnt, sich gewissermaßen in das Leben der Kirche, aber auch in das Herz der Gläubigen vorzuarbeiten, hineinzufressen vielleicht sogar. Die Frage, warum ich selber glauben kann, wem ich glauben kann, was ich glauben kann, das ist nicht mehr einfach so selbstverständlich vor dem Hintergrund der Zeit, in der wir leben. Ich habe hier geschrieben, Verwüstung des Weinbergs. Der Weinberg ist in der Geschichte Israels, in der Bibel ein Bild für Israel, für den Ort, wo Gott wohnt und natürlich in der Geschichte der Kirche auch für die Geschichte, für die Kirche selber. Der Weinberg des Herrn, Wohnort Gottes, der gewissermaßen von Gott umhegt und versorgt wird, aber er möchte, dass die Menschen gute Gärtner sind in diesem Weinberg, der von ihm bestellt wird. Erleben wir gerade sowas wie Verwüstung des Weinbergs oder fordert uns das, was wir erleben, auch heraus und auf der Suche nach neuen Wegen. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen, die mir in der jüngsten Zeit untergekommen sind. Ich habe vor einiger Zeit einen Kirchenmusiker zu Gast gehabt von unseren hauptamtlichen Kirchenmusikern, Mitte 40 altersmäßig. Der hat mir dann erzählt, wie sehr Kirchenmusik seine Leidenschaft ist und seine Berufung ist, wie sehr er darin lebt, wie sehr das auch Ausdruck so für ihn von Gebet ist, weil er da auch die Texte der geistlichen Musik singt und er übt natürlich viel und er ist gewissermaßen umgeben von einer Art geistlichen Kultur mit Kirchenmusik. Das ist schön und es freut mich, wenn der Kirchenmusiker das auch als Teil seines Lebens, seiner Verkündigung auch, so hat das auch ausgedrückt, sieht. Aber was mich fast noch mehr interessiert hat, war die Tatsache, dass er gesagt hat, er kommt aus einer katholischen Familie, gute Eltern, sehr gläubige Eltern, und er hat noch drei Geschwister, die ähnlich alt sind wie er, mit 40er, End 40er, sowas. Und er hat gesagt, alle drei ganz weit weg. Alle drei. Und ich habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal ehrlich, wären Sie noch dabei, wenn Sie Lehrer geworden wären oder Journalist oder Rechtsanwalt oder irgendwas? Und dann sagt er, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Also, das hat mir zu denken gegeben, ganz stark, weil er hat eine Lebensform gefunden mit Musik, mit geistlicher Musik, mit permanenter die ihm geholfen hat zu bleiben, selbstverständlich zu bleiben. Und die anderen haben offensichtlich nichts gefunden oder es hat nicht genügt, was wir als Kirche geben konnten, was ihnen geholfen hat zu bleiben. Weil die säkulare Kultur so herausfordert, dass das Bleiben eine Art von Anstrengung erfordert. Verstehen Sie? Wir erleben ja heute, und wenn ich auch das Durchschnittsalter unter Ihnen anschaue, dann merke ich, dass wahrscheinlich ganz viele da sind, die darunter leiden, dass die nachfolgende Generation sich ganz schwer tut mit dem Glauben oder die nachnachfolgende Generation. Und dass es treuen Katholikinnen und Katholiken so wenig gelingt, den Glauben an die nächste Generation irgendwie weiterzugeben. Ja? Einer der Gründe dafür ist, glaube ich, weil wir in all den letzten Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten völlig selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass die institutionalisierten Formen unseres Gläubigwerdens von selbst funktionieren. Also, da wächst ein Kind in eine christliche Familie, wird hineingeboren, geht in einen katholischen Kindergarten, kriegt katholischen Religionsunterricht, kriegt Kommunion- und Firmunterricht, geht vielleicht in der Jugendgruppe. Und am Ende ist wie selbstverständlich der 17-, 18-jährige Kerle, das Mädel da und ist gläubig und kann sich dann engagieren in der Jugend, im Kirchenchor oder wo auch immer. Und wir merken, liebe Schwestern und Brüder, dass diese selbstverständliche, institutionalisierte Form von Gläubigwerden nicht mehr funktioniert. Eigentlich schon lange nicht mehr funktioniert. Das erleben Sie alle. Und die Frage, die herausfordernde Frage ist, ja, welche Antwort geben wir denn? Wie könnte es denn dann funktionieren? Das ist die Frage, die wir haben. Und wenn Sie jetzt sagen, der Bischof weiß die Wege aus der Krise, wenn überhaupt, dann finden wir das alles nur alle miteinander. Verstehen Sie? Also das fordert von uns ein erneuertes Denken, auch von Kirche. Wissen Sie, ich kriege dann immer zu hören, ja, Herr Bischof, der Religionsunterricht, gell, was lernen denn die Kinder da? Und dann kriegen sie hunderte von Stunden Religionsunterricht und dann fragt man am Schluss, was bleibt denn? Ja, meine Lieben, die jungen Religionslehrerinnen und Lehrer sind auch Kinder dieser Zeit und auch Kinder dieser Kultur und auch Kinder dieser Gesellschaft. Wenn die 5 Jahre katholische Religionslehre an der heutigen Universität in Betrieb machen und das im zweiten Nebenfach studieren, das sind nachher keine Zeuginnen und Zeugen des Glaubens. Die haben vielleicht am Ende mehr Fragen, als sie vorher gehabt haben. Stehen Sie? Also deswegen, ich schimpfe nicht auf meine Religionslehrerinnen und Lehrer, die wollen das wenigstens machen, auch wenn sie selber mit ihren eigenen Fragen und Unsicherheiten da drin stehen. So ist es halt heute. Also da können wir auch nicht so wirklich automatisch drauf setzen, ohne dass wir als Kirche sagen dürfen, wir geben den Religionsunterricht preis. Wir dürfen froh sein, dass wir da in dem Feld noch wirklich auch drin sind. Anderes Beispiel, hier in der Nähe ist die Emmanuel School of Mission, eine geistliche Gemeinschaft, die machen sowas wie eine Art ein Jahr für Gott. Sie laden junge Menschen im Grunde aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt ein. Es sind de facto 9 Monate mit in Gemeinschaft zu verbringen und sie lernen intensiv ein geistliches Leben zu leben. Sie lernen intensiv auch einmal rauszugehen und mit Menschen über Gott zu reden und Verkündigung zu üben. Miteinander zusammen, dann machen viele, haben das vielleicht von euch schon mal gesehen, dann machen sie manchmal so Musicals und führen das dann auf. Und das ist auch eine Form, wo sie jungen Menschen helfen zu bleiben. Aber interessanterweise, die machen das jetzt seit 20 Jahren und ich habe kürzlich oder immer wieder spreche ich mit denen, weil mich das interessiert. Und sie sagen, am Anfang haben wir von dieser Erfahrung sehr stark, relativ strikt ein System von Regeln gehabt mit festen Tageszeiten, da machen wir das, da machen wir das, da machen wir das. Und wir haben gedacht, es funktioniert von selber, dass die Leute auch da wieder hineinwachsen und stabil werden. Da und es funktioniert auch und bringt auch sicher Frucht. Aber sie sagen, wir machen immer öfter die Erfahrung, dass junge Leute nach 9 Monaten, begeisterte, gläubige junge Leute, nach 9 Monaten weggehen, 2, 3 Monate zu Hause sind und sofort wieder in ihrem alten Leben sind und das irgendwie das Thema gläubiges Leben, aktiv Gebetsleben selber verlernt haben. Warum? Auch wieder, weil die säkulare Kultur, die Kultur der Ablenkung, die Kultur des Materialismus, die Kultur der eigentlich Gottvergessenheit sie wieder absorbiert. Jetzt haben die da ein Trainingsprogramm für junge Leute und das ist offensichtlich noch nicht so für viele, für manche schon, nicht so stark und kräftig genug. Zumindest dringen sie um die Frage, wie sie helfen können, auch da zu bleiben, in dem, was sie gelernt haben, mit Begeisterung oft. Ja. Und sie sagen jetzt, in den letzten Jahren haben wir dann umgestellt und vielmehr diesen Aspekt noch betont, selbstverantwortete Glaubens- und Lebensentscheidungen zu treffen und darin leben zu können und zu bleiben. Als zweites Beispiel einfach nur, weil ich deutlich machen will mit diesen Beispielen, wie schwer es für in unserer Kultur ist, heute ein aktiver, religiöser, gläubiger Mensch zu sein und zu bleiben. Ja. Wir haben als Herausforderung einen massiven Verlust des Glaubens. Gar keine Frage, liebe Schwestern und Brüder. Also natürlich sagen manche Menschen, die das sehr weit sehen, sagen, ja, der Mensch hat doch immer irgendeinen Glauben im Herzen. Und der hat doch immer irgendwie Sehnsucht nach mehr. Ja, keine Frage, da müssen wir auch andocken. Aber erleben wir nicht in unserer Gesellschaft, dass wenn die Leute nicht mehr Christinnen und Christen sind, dass sie dann eigentlich nicht nichts glauben, sondern allen möglichen Schmarrn glauben. Also da kommt aller möglicher Mist auch in das Thema, was Leute alles glauben. Und auch Verführbarkeit für ganz viel Schmarrn kommt auch in die Gesellschaft. Ja? Also, und ja, die These würde ich ganz stark festhalten, wir erleben seit Jahrzehnten sowas wie Glaubenserosion, also schleichender Verlust von Gläubigkeit im Volk. Und noch einmal, wenn ich das heute sage, als Vertreter des Bistums Passau, das ist natürlich nicht nur bei uns so. Das ist im ganzen Westen so, das ist auch in Amerika so und das ist in vielen Ländern der Welt so und in Deutschland natürlich auch ganz besonders. Das führt natürlich zum schwachen Zeugnis und es führt auch zu der Frage, die ich gleich nachher noch ein bisschen vertiefen will, was macht eigentlich der Glaube, was schenkt uns eigentlich der Glaube? Können wir das noch sagen? Können wir das einander noch mitteilen, wem wir glauben, was wir glauben, warum wir glauben, wohin das geht, was der Glaube eigentlich innerlich ausmacht? Also da erleben wir starken Verlust. Wir erleben heute sehr starken Relevanzverlust des Glaubens in der Gesellschaft. Wir hören zwar immer noch, die Stimme der Kirche wird in der Politik noch gern gehört und in der Gesellschaft, aber de facto, liebe Schwestern und Brüder, ist das Christentum dabei, sich zu marginalisieren in dieser Gesellschaft, in der politischen Debatte, in der gesellschaftlichen Debatte. Ich glaube, das ist bei uns noch nicht ganz so krass wie in anderen Ländern, aber und wir können zum Beispiel in Fragen, wo es um letztes Jahr oder war das, meine ich mich zu erinnern, letztes Jahr, wo es um die Frage nach dem Umgang mit Sterben und möglicher Sterbehilfe ging, da konnten die Kirchen, glaube ich, noch einmal beide Kirchen in Deutschland, die evangelische und die katholische, eine wichtige Stimme einbringen. Das gelingt uns da und dort schon immer noch, glaube ich, weil schon noch im Grunde 2/3 der Menschen immer noch getaufte Christinnen und Christen sind in unserem Land. Ja? Aber wir spüren, wenn wir unter die Jugend gehen, wenn wir in die Schulen gehen, wenn wir dort hingehen, wo viele junge Menschen sich versammeln, dass es eigentlich den Leuten nichts mehr bedeutet, was die Kirche sagt. Ja, also starker Relevanzverlust. In den Fragen nach dem ethischen Zusammenleben ist es sogar umgekehrt, glaube ich. Also Fragen nach dem Zusammenleben, ethische Fragen, Moralfragen, da will man eigentlich die Kirche eher draußen haben. so weit wie es geht. Ne? Wir erleben einen gläubigen Mangel und eine Überalterung der Gläubigen. Viele von Ihnen werden sich fragen, wenn Sie im Gottesdienst sind, wer ist denn in 10 Jahren noch hier, wenn ich jetzt das Durchschnittsalter anschaue in meiner Pfarrei, wenn ich am Sonntag dort bin. Ja? Sehr, sehr starke Anfrage. Auch, das macht natürlich manchmal auch traurig und ich hoffe nicht, dass es Sie depressiv macht. Es ist halt jetzt die Zeit, wo wir gewissermaßen intensiv und wirklich neu die Frage stellen müssen, was fordert diese Zeit für eine Antwort von uns auf diese Fragen von Mangel und Verlust. Und bitte nicht nur, wir wollen nicht nur Veränderung, weil wir jetzt einen Mangel erleben. Ich will nicht die Kirchen wieder voll haben, damit sie auch voll sind. Ich will, dass die Menschen eine Erfahrung mit Gott machen und sie deswegen die Kirche als den Ort entdecken, wo sie Gott begegnen. Ja? Und wir sind auch nicht dafür da, uns selbst zu erhalten, damit alles so bleibt, wie es war. Kirche ist nicht für den eigenen Selbsterhalt da, sondern Kirche ist dafür da, um das Evangelium zu verkünden in die Welt hinein und für jeden Menschen. Ja? Wir haben einen Personalmangel, das wissen Sie alle. Wir haben viel zu wenig Priester im Verhältnis zu dem, was wir an Pfarreien und Strukturen haben. Aber, meine Lieben, das ist ein Argument, das fürs Bistum Passau für die letzten 20 Jahre kaum gilt. Warum? Weil in den letzten 20 Jahren die Mitbrüder aus der Weltkirche, vor allem aus Indien, ganz viel mithelfen, um diese entstehenden Lücken zu füllen. Also wir haben im Grunde seit 20 Jahren eine gleichbleibende Zahl von Priestern in einer Zeit, in der sich die Zahl der Gottesdienstbesucher fast halbiert hat. Ja? Also viel deutlicher spürbar Gläubigenmangel als Priestermangel. Ja? Wichtiger Punkt. Weil wir dann immer sofort nach den Zugangsbedingungen zum priesterlichen Dienst fragen. Ne? Also ja, wer kann denn jetzt noch alles Priester machen? Das hängt auch damit zusammen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, um die Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert, da gab es so viele Priester, dass damals jedes kleine Dorf eine eigene Pfarrei geworden ist. Wir haben immer noch Dörfer mit 200, 300, 400 Gläubigen, Katholiken. Als eigene Pfarrei. Das ist eine Zeit, in einer Zeit entstanden vielfach, in der es so viele Priester war, dass jedes Dorf eigene Pfarrei geworden ist. Heute, natürlich bedeutet mir so eine eigene Pfarrei, mei ist das schön, da bin ich getauft worden, da bin ich zur Kommunion gegangen, da bin ich zur Hochzeit gegangen und das ist halt unser. Und natürlich ist es schwierig, wenn wir heute sagen, ja okay, ist diese Pfarrei überlebensfähig? Müssen wir da nicht was ändern? Natürlich ist es für die Gläubigen emotional ganz schwierig. Und trotzdem, das war ein paar hundert oder tausend Jahre vorher nicht so in diesen Dörfern. Das heißt, uns machen auch unsere Strukturen zu schaffen. Ja? Ordensleute, ich sehe die Schwestern von der Kongregatio, die hier sind. Wie schön, dass ihr da seid und wie schön, dass es euch gibt. Aber auch da, wir merken, das Ordensleben ringt überall in der ganzen Diözese, aber vor allem in ganz Deutschland, ringen wir um die Frage, wie wird das eigentlich in Zukunft mit unseren Klöstern und Ordenshäusern weitergehen? Überall. Und ehrlich gesagt, es ist für mich richtig, ich bin selber Ordensmann, für mich ein richtiger Schmerz, weil Ordensleute sind gewissermaßen Zeichen, lebendige Zeichen dafür, dass irgendwie, die halten den Himmel offen mit ihrer ganzen Existenz. Ja? Das sind Beter für die Welt und für uns alle und Beterinnen und lebendige Zeichen, eucharistische Zeichen gewissermaßen, die ihr Leben für Gott gegeben haben. Und ja, die Tatsache, dass es weniger gibt, ist auch ein Zeichen dafür, dass unsere Kultur insgesamt, unsere gläubige Kultur, nicht mehr genügend Berufungen hervorbringt. Also ich bin schon auch überzeugt, dass so viele Glaubenssubstanz wie da ist, auch Berufungen hervorbringt. Aber das ist für viele ja heute auch für gläubige Katholikinnen und Katholiken sehr, sehr schwierig zu verstehen. Ja, mein Bub soll einmal ein Pfarrer werden oder ein Ordensmann oder meine Tochter soll einmal eine Schwester werden. Gell? Früher war man da richtig stolz drauf vielfach und die Familien, die richtig stolz drauf wären, die sind immer weniger. Also sind wir ein Klima, in dem Berufungen wachsen können, wo wir als Kirche dazu beitragen, voller Freude, dass da eine Berufung wächst, von jemand, der sein Leben ganz dem Herrn gibt. Ja. Auch eine Frage, ne, ich sage das nicht als Anklage, sondern als Hinweis dafür, was unsere Kultur auch mit dem Innenleben von Kirche tut und wie es das verändert. Von dem wir sind halt auch Teile, Kinder dieser Gesellschaft und nicht nur Kirche, alle. Wir haben Überlastung nicht weniger durch immer neue Verwaltungsaufgaben. Wenn Sie heute in die Pfarreien schauen und wissen, was der Pfarrer alles tun soll als Verwalter der Pfarrei. Wenn er einen guten Kirchenverwalter hat, wunderbar, oder eine gute Kirchenverwaltung, hat auch nicht oft jeder, aber die letzte Verantwortung hat immer der Pfarrer. Und dann kriegen wir auch vom Staat immer wieder Dinge gewissermaßen aufgetragen, die wir zu tun haben, weiterzugeben haben. Ich sage jetzt nur so Themen wie Brandschutz oder wie Umsatzsteuerpflicht oder wie Mindestlohn oder wie Kita-Verwaltung, Kinder. Also Sachen schlagen im Pfarrbüro auf und müssen irgendwie geleistet werden. Ja? Und wir merken, dass wir da Entlastung schaffen müssen. Wir versuchen nach und nach Verwaltungszentren für Regionen aufzubauen mit hauptamtlichen Verwaltern, die vor allem unsere Pfarrer und Hauptamtlichen entlasten. Wir werden in absehbarer Zeit einen Mangel an Finanzmitteln haben. Wir leben heute noch davon, dass wir richtig gute Konjunktur haben. Aber lass uns die Wirtschaft einmal ein bisschen runtergehen, dann spüren wir die Austrittszahlen kombiniert mit der schlechten Kultur und es wird uns richtig was kosten. Ja? Wie gesagt, jetzt hält uns die gute Konjunktur noch am Leben. Also nicht, wir werden noch lange leben, aber ne, es steht in der Zeitung immer, dass die Kirche Geld hat. Und ja, wir haben jetzt noch Geld und Handlungsspielraum. Aber das wird sich auf absehbare Zeit ändern. Wir haben pro Jahr etwas über 2000 Menschen, die aus der Kirche austreten. Im Bistum Passau 2000 Leute. Das ist so ein gleichbleibender Trend. Und wir haben ungefähr, ich glaube, 1300 oder 1400 mehr Beerdigungen als Taufen. Das heißt, 3500 Leute, das ist ein größerer Pfarrverband, den wir pro Jahr weniger haben. Ja? Und es ist kein Trend, der absehbar zu stoppen ist. Einfach so, wenn wir jetzt sagen, jetzt machen wir irgendwas völlig anders und die Leute bleiben da. Ja? Einfach nur als... Die Frage ist also, ich habe nur ein paar Herausforderungen skizziert, wie, mit wem, für wen und morgen das Evangelium verkünden und vor allem auch welches Evangelium. Welches Evangelium? Jetzt möchte ich Ihnen einen sehr herausfordernden Satz aus dem Matthäus-Evangelium zeigen, der letzte Satz des Matthäus-Evangeliums ist. Jesus, der Auferstandene, sagt zu seinen Jüngern, geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist eine Aufzählung. Erstens rausgehen, zweitens Jünger machen, drittens taufen, viertens sie lehren. Wenn man den Text im Griechischen liest, dann merkt man plötzlich, das ist eine Konstruktion mit Partizipien. Ein Partizip ist... betend, lehrend, glaubend, das ist ein Partizip. Und es ist so eine Konstruktion, dass ein Verb darin das Hauptverb ist und drei andere Partizipien, die sich auf das Hauptverb beziehen. Ich mache ein Beispiel. Ich will was lernen. Ich will was lernen, das tue ich in die Schule gehend, mir gute Bücher kaufend, mir gute Lehrer suchend. Ja? Verstanden vom Prinzip her. Ich will was lernen, ist das Hauptding und die Partizipien beschreiben, wie man das macht. Jetzt machen wir mal einen kleinen Test. Die, die es schon mal gemacht haben, bitte sich zurückhalten. Also hinausgehen, Jünger machen, taufen, lehren, was ich euch gesagt habe. Wer meint, hinausgehen ist das Hauptverb? Meldet euch an, es ist kein... Wer meint hinausgehen? Niemand? Wer meint Jünger machen? Ist es Hauptverb? Sie meinen Jünger machen. Sie, ja? Wer meint taufen? Ist es Hauptverb? Meldet euch einfach, ist echt kein, man muss sich nicht schämen voreinander. Taufen? Wer meint sie alles lehren, was ich euch geboten habe? Okay, das sind mit Abstand die meisten. Machen wir es noch einmal, damit, ja, weil ihr, glaube ich, wart jetzt ein bisschen überfordert. Wer ist für hinausgehen? Okay, ja, sind jetzt doch schon einige, die... Wer ist für Jünger machen? Ja, das ist schon 5, 6. Wer ist für taufen? Ja, ungefähr. Und wer ist für lehren? Ja, das sind mit Abstand die meisten. Also das Hauptverb ist Jünger machen. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Die Aufgabe der Kirche ist, alle Menschen zu Gottes Jüngern zu machen, zu Jesu Jüngern zu machen, indem wir sie, indem wir hinausgehen, indem wir sie lehren, indem wir sie taufen. Sie sollen Jünger des Herrn werden. Und ein Jünger ist ein Schüler. Ein Schüler, der in der Schule des Herrn geht und der in der persönlichen Beziehung mit ihm lebt. Das ist ein Jünger. Ja? Nur mal so als Herausforderung, was wir vielleicht ziemlich lang vergessen haben. Jesus, die Kirche und die Inhalte ist das Thema, was ich jetzt sagen möchte. Habt ihr vielleicht gelesen, habe ich schon oft davon gesprochen jetzt, vor den Sommerferien war in der Passauer Neuen Presse eine ganzseitige Reportage, ich glaube auf der Seite 3, über das katholischste Dorf Bayerns, Sommersberg im Bayerischen Wald. 99,9% der Menschen sind dort katholisch. Und dann haben die eine wohlwollende Reporterin hingeschickt, die mal wissen wollte, wie so ein kleines Dorf mit 300 Einwohnern, wie die leben, wo alle katholisch sind. Eine junge Frau ist aus der Kirche ausgetreten, die hat die 100% nicht voll gemacht. Die haben sie auch gefragt. Und es war wirklich ein schöner, wohlwollender Artikel von der Mesnerin, die ehrenamtlich jeden Tag in der Früh aufsteht und die Glocke von der Kapelle läutet. Und dann der eine junge Mann, der sich einen Rosenkranz um den Hals hängt und das ganz toll findet. Und er ist sehr gläubig, aber er geht nur Weihnachten in die Kirche. Und warum die Jungen nimmer gehen und warum die Alten gehen. Und also, aber, wie gesagt, wohlwollend. Aber am Ende des Artikels habe ich mir gedacht, es ging nur um Tradition, null um Inhalt. Es ging nicht um Jesus, nicht um Auferstehung, nicht um Eucharistie, nicht um Leben nach dem Tod, Himmel, nix. Nix. Nur Tradition. Jetzt kann man sagen, halte ich denen zugute, vielleicht ist die Reporterin auch eher weiter weg gewesen und hat nicht gefragt, aber die Leute haben es auch nicht gesagt. Vielleicht ist es ein Symptom für Verlust der Inhalte. Ja? Wie gesagt, wohlwollend, es war überhaupt nicht antikirchlich oder sowas, sondern ein sehr schöner Artikel. Verlust der Inhalte als Beispiel. Meine Frage. Wenn wir gefragt werden, noch ein anderes Beispiel, ich war vor einiger Zeit, ist auch schon 2 Jahre jetzt her, im Zuge der Flüchtlingskrise, wo so viele Menschen in unser Land gekommen sind und wir versucht haben zu fragen, zu organisieren, wie das geht, haben wir also auch für junge, unbegleitete Flüchtlinge Häuser aufgesperrt und die Kirche hat da viel investiert und dann bin ich nach ein paar Wochen oder wenigen Monaten dahin und habe das also auch noch gesegnet und mit den Leuten gesprochen. Und dann kommt so eine junge Frau zu mir, hauptamtliche Sozialarbeiterin bei der Caritas, und sagt, Herr Bischof, ich habe jetzt da einen jungen Syrer, der möchte wissen, was Christen glauben, weil ihn das so interessiert. Wo schicke ich ihn denn hin? Der Pfarrer hat keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagen Sie mal, Sie sind da hauptamtliche Mitarbeiterin bei der Caritas. Hier in diesem Land leben mindestens 30 Millionen getaufte Katholiken und 30 Millionen getaufte Evangelische. Und Sie sagen, wo schicke ich den Syrer hin, weil der Pfarrer keine Zeit hat? In einer katholischen Einrichtung, von Kirche. Ich habe Sie nicht angeklagt, weil ich weiß, das ist unsere Situation. Verlust der Inhalte. Ja? Wissen wir, wem wir glauben, warum wir glauben, was wir glauben. Können wir das von Herzen her mit Überzeugung sagen? Meine Frage. Jetzt der Punkt, den ich immer wieder, ist sofort die Mitte jetzt. Wissen Sie, ich werde manchmal gefragt, manchmal sagen die Leute, Herr Bischof, Sie haben es immer so gleich mit Jesus. Gell? Und ich habe sogar mal einen Theologieprofessor erlebt, der zu mir gesagt hat, ehrlich, Herr Bischof, Sie mit Ihrer Christuszentrierung, das macht mir ein bisschen Angst. Und dann habe ich gesagt, ja, aber bitte, um wen soll es jetzt eigentlich sonst gehen? Was feiern Sie in der Messe? Wovon ist das Neue Testament voll? Wie ist Ihr Name als getaufter Christ, Christus. Also um wen soll es sonst gehen? Ja. Aber jetzt, meine Lieben, ist uns das bewusst, wie sehr es um Jesus geht? Oder sagen wir gut niederbayerisch, irgendetwas Heyes gibt es schon, der Pfarrer wird schon wissen. Ja, was? Ne? Wissen Sie, wenn wir dann sagen, kann man Gott erkennen? Ja, meine Lieben, er hat uns ein Buch hinterlassen, in dem auf 1500 Seiten ziemlich detailliert beschrieben ist, wer er ist, wie er ist und wie er zu den Menschen ist. Und wie, also, verstehen Sie, das ist eine Offenbarung, die wir bekommen haben, wer er ist. Und dann sagt er so wuchtige Sätze wie, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommt, wird die Welt gerichtet werden. Also es geht, hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Ich will, solche Sachen sage ich jetzt sehr pointiert und sehr wuchtig, weil stellen Sie sich einen gläubigen Juden im ersten Jahrhundert vor, für die der Tempel, das war da, ja, also der Tempel war der Wohnort Gottes im Volk, mitten da auf dem Zion. Da hat Gott Wohnung genommen. Und da stellt sich einer hin und sagt, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Hier ist einer, der mehr ist als der Sabbat. Du sollst den Sabbat heiligen. Da ist einer, der gesagt hat, euch ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch. Das heißt, er nimmt die Tora, das heiligste Gesetz der Juden, und sagt, Freunde, ich zeige euch jetzt mal, was da eigentlich der Inhalt von dem ist. Das heißt, da kommt jemand mit einem im Grunde maßlosen Anspruch, der einen gläubigen Juden dazu bringen muss, zu sagen, entweder du bist wahnsinnig oder du bist der Lügner schlechthin oder du bist, wer du behauptest zu sein. Meine Lieben, wenn wir das Evangelium ernst nehmen, dann gibt es keine Möglichkeit zu sagen, Jesus ist ein Weisheitslehrer, wie der Sokrates auch einer war. Oder wie der Konfuzius auch einer war. Oder wie, weiß ich was, der Hegel als großer Philosoph oder irgendwas. Die Möglichkeit lassen uns die Texte nicht. Das lässt uns das Evangelium nicht. Es geht um Jesus. Wir haben seinen Namen. Ist die Mitte von allem. Ja, diese Zentralität, also aus dieser Mitte leben zu können, macht unseren Glauben aus. Das macht das Leben der Märtyrer aus, die sich für ihn hingegeben haben. Macht es in unserer Pfarrei, in unserem gläubigen Leben auch was aus? Frage. Sie wissen, dass ich, oder viele von Ihnen wissen, dass ich immer wieder davon rede, dass es für jeden von uns wichtig ist, in sowas wie eine persönliche Christusbeziehung zu finden. Wenn man ehrlich ist, und das sage ich auch in Richtung derjenigen, die Verantwortung haben und die in der Verkündigung stehen, das heißt auch in unsere Richtung. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig große Thema war in den letzten Jahrzehnten unserer Verkündigung. Von den Mitbrüdern, von den Leuten, die unterrichtet haben oder sowas. Ne? Ich glaube nicht, dass es das Hauptthema ist. Ich glaube, es muss heute aus dieser Mitte mindestens, also das Hauptthema werden. Die Frage, wie helfen wir den Menschen, in eine persönliche Beziehung zu Christus zu finden. Auch, und es daran zeigt sich, ob die persönliche Beziehung echt und authentisch ist, auch in der Kirche. Wissen Sie, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, der Herr Jesus ist mir schon wichtig, die Kirche ist mir egal, weil die sind irgendwie komisch mit Macht und mit Geld und Strukturen und Papst und Bischof und Pfarrer und so. Das. Jesus, ja, Kirche, nein. Meine Lieben, die Kirche, wenn wir das glauben, als Christin, ist sein Leib. Die hat er sich als seinen Ort auserwählt, in dem er gegenwärtig sein will. Mit seinem Wort, mit seinem Sakrament, mit der Vergebung der Sünden, mit allem, was er uns gegeben hat, das ist in der Kirche. Und jetzt kann man sagen, ja, aber schau sie dir doch an, lauter Sünder in der Kirche von oben bis unten. Ja, die Kirche ist auch dafür da, dass aus Sündern allmählich bessere Menschen werden. Weil wenn wir nicht bessere Menschen werden wollen durch die Gegenwart Gottes in uns, dann bräuchte es die Kirche nicht. Wir sind apostolische Kirche. Jetzt schauen Sie nochmal die tollen Apostel in der Bibel an, wie die immer wieder auch versagen in seiner Gegenwart. Und er trotzdem immer wieder auf sie baut und sie erzieht und sie bildet und sie formt, bis sie selber hinausgehen können und für ihren Herrn das Leben geben. Obwohl sie unter dem Kreuz noch alle weggelaufen sind. Die Apostel waren keine großen Helden, solange er dabei war. Der Petrus, der Großsprecher, ja, wie jämmerlich er unter dem Kreuz versagt. Die drei, Jakobus, Petrus und Johannes, die mit ihm am Ölberg waren, beim wichtigsten Gebetstreffen der Weltgeschichte. Jetzt sagt ihr, mir, gell, jetzt er nimmt die Sünde der Welt auf sich und jetzt sind wir mal zusammen und jetzt betet bitte für mich. Es ist echt eine schwierige Situation. Und was machen die drei Helden? Schlafen. Ja, und dann kommt er wieder und sagt, hey Freunde, mir geht's echt schlecht, könntest du für mich beten? Geht wieder weg, was machen sie? Schlafen. Tolle Helden. Apostolische Kirche. Ja. Also, das darf uns auch trösten, meine Lieben, aber das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, nein, die Kirche ist nicht die Kirche der Heiligen. Also nicht nur. Und unsere heiligen Frauen und Männer sind Gott sei Dank die Zeuginnen und Zeugen, an denen man ablesen kann, dass das Evangelium die Wahrheit ist. An denen zeigt sich dann auch immer wieder. Die ziehen eigentlich den ganzen Karren und an denen hängt ganz stark die Kirche. Also, für persönliches Christuserlebnis brauchen wir unbedingt, muss ich wieder Paulus vom Pferd fallen, die Erscheinung haben, damit ich dann am Ende sagen kann, jetzt habe ich den Herrn erlebt. Brauchen wir nicht, meine Lieben. Ja, wie geht es dann? Ja, ich habe vor kurzem zum Beispiel einen Mann getroffen, der seit 40 Jahren junge Menschen in Jüngerschaft unterrichtet. Auch einer, der von so einer ähnlichen Schule wie die bei Emanuel in Altötting. Da hat er gesagt, und der ist wirklich bekannt und ein großer irgendwie auch Redner und Verkünder. Und dann habe ich gesagt, wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie irgendein besonderes Erlebnis gehabt? Na, hat er gesagt, ich habe mich durch Menschen faszinieren lassen von der Gestalt Jesu. Mich hat das interessiert. Ich habe angefangen, zu ihm zu beten, mit ihm zu sprechen. Und irgendwann habe ich gemerkt, in meinem Leben verändert sich was. Es gibt Dinge, die ich lieber mache, zu denen es mich mehr zieht. Es gibt Dinge, die ich gern bleiben lasse, weil ich merke, das passt eigentlich nicht mehr mit dem zusammen. Und dann habe ich irgendwann eine persönliche Entscheidung getroffen. Dann habe ich aus Glauben gesagt, ich glaube, Jesus, du gehst mit mir durch mein Leben. Da verändert sich was. Und seitdem möchte ich aus dieser Entscheidung leben und spüre, wie er mich immer wieder neu herausfordert. Ja, haben Sie eine Erscheinung gehabt? Nix. Einfach einen gläubigen Weg, der aber dann durch eine wirkliche Entscheidung, gewissermaßen, wo der Mann seine Taufe nochmal eingeholt hat und bekräftigt hat, wo dieses Leben mit dem Herrn gewachsen ist. Ja? Also nein, Sie brauchen nicht unbedingt ein Damaskus-Erlebnis. Sie müssen nicht vom Pferd fallen und der Herr Jesus muss Ihnen auch nicht nachts im Traum begegnen. Wie schön, wenn er es tut. Ich glaube auch, dass das möglich ist. Aber ja, man kann eine persönliche Christusbeziehung leben und hineinfinden, ohne vom Pferd zu fallen. Und geblendet zu werden, wie der Paulus. Ja? Aber meine Lieben, das ist jetzt schon nochmal etwas zwischen einer bewussten und gepflegten und gelebten Christusbeziehung und einem unausdrücklichen Mitlaufen in der Pfarrei besteht wirklich ein entscheidender Unterschied. Das wissen unsere Pfarrer, unsere Hauptamtlichen, die wissen das. Das merkt man, weil die Menschen, die sich entschieden haben und spüren, dass Jesus in ihrem Leben etwas verändert und bewirkt und trägt, die sind selber und von selbst interessiert, diese Erfahrung auch zu vermitteln und weiterzugeben und zu eröffnen. Ja? Also das ist zum Beispiel ein Punkt, helfen wir einander in so ein etwas hineinzufinden, was den Menschen hilft, sich persönlich auch für Christus zu entscheiden und zu sagen, ich will mit ihm leben. Das ist meines Erachtens eine der Herausforderungen für die Kirche von morgen. Dieses Thema mit dem Herrn leben, was auch ein anderes Wort ist für Jüngerschaft. Das ist auch eine Schule, das ist auch etwas, zum Beispiel, wissen Sie, die Schrift lesen, mit der Schrift beten, in der Schrift gehen. Das ist was, was der natürliche Mensch in mir zurückweist. Wenn Sie mit Jugendlichen mal sagen, jetzt machen wir mal eine tolle Bibelstunde, dann sagen die, um Gottes Willen, können wir nicht irgendeinen super Film anschauen oder sowas. Ne? Es gibt was in mir, das nicht automatisch Bibel lesen will. Ja. Wenn Sie mal in die Erfahrung hineinfinden dürfen, da ist der Herr gegenwärtig, der hilft Ihnen, Ihr Leben zu verändern, dann werden Sie spüren, es gibt auch etwas, was Sie dahin zieht und spüren, aus der Schrift kommt mir nicht nur komische Buchstaben und Wörter aus alten Zeiten entgegen, sondern da fängt der Herr an, zu mir zu sprechen. Ja. Also, und das kann man auch einüben und darin kann man auch gehen lernen, aber wir haben gewissermaßen so wenig Ermutigung, die uns das helfen einzuüben. Oder lernen, über den Glauben zu sprechen. Wenn ich gerade gesagt habe, der Mann spricht selbstverständlich irgendwie, er hat sich faszinieren lassen, er hat angefangen zu beten und ansonsten natürlich ein normales Leben gelebt. Diese Erfahrung zum Ausdruck zu bringen, darüber sprechen zu lernen, was macht Jesus mit deinem Leben? Spielt er eine Rolle? Kommt er vor? Teilen wir das einander mit? Sind wir sprachfähig? Suchen wir uns Gefährten, die das, was ich da, was in mir wichtig geworden ist, mit mir teilen wollen? Ist super wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dass wir sprachfähig werden über unseren Glauben. Und zwar in einer Atmosphäre, wo man sich nicht voreinander schämt, wo man nicht sich schämen, wo man sagt, also bei mir ist überhaupt noch nichts passiert oder ich kann überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, dann ist es halt so. Wir helfen einander, unser Leben zu deuten im Lichte des Auferstandenen. Das ist wichtig. Angstfrei über Glauben reden lernen. Das ist auch nicht das Ding, das Durchschnittliche vom Niederbayern und Oberpfälzer und Oberbayern, unsere Regionen, wo wir herkommen. Ja? Das haben wir nicht gelernt. Das, was man über den Herrn Jesus sagt, das war's der Pfarrer. Und wir organisieren das Pfarrfest. Ja? Und legen einen Bierpreis fest. Oder so. Ist auch gut. Aber verstehen Sie, mündiges Christsein, 70er, 80er Jahre haben wir immer vom mündigen Christsein gesprochen. Ja, mündiges Christsein ist jemand, der weiß, wem er glaubt, warum er glaubt, was er glaubt und gelernt hat, es zu sagen. Wofür sind wir da, meine Lieben? Ein Beispiel, der Pfarrer von Ars, ich liebe das, ich habe das erst vor kurzem gelesen. Der Pfarrer von Ars, ihr kennt den großen Pfarrer, der sein halbes Leben im Beichtstuhl verbracht hat, eigentlich nicht besonders gebildet war, fast immer gescheitert ist beim Studium, aber dann irgendwie ein heiligmäßiger Pfarrer war, im Beichtstuhl offensichtlich die Gabe der Herzensschau so nach und nach entwickelt hat. Irgendwann ist halb Frankreich zu ihm in das kleine Dorf nach Ars gepilgert und hat bei ihm gebeichtet und hat sich bekehrt. Viele haben sich dort bekehrt. Der Pfarrer von Ars, gegen Ende seines Lebens, auf die Frage, Herr Pfarrer, was haben Sie denn jetzt eigentlich so gelernt in der Zeit, in der Sie da jetzt als Seelsorger im Beichtstuhl, der Pfarrer von Ars hat einfach nur gesagt, die Menschen sind viel trauriger, als wir denken. Was für eine Traurigkeit hat er erlebt? Ja, ich würde, glaube ich, sagen, wissen Sie, in unserem Herzen gibt es was, das will Anerkennung, das will Macht, das will Besitz, das will körperliches Wohlleben und wir neigen dazu, solche Dinge, Anerkennung, Macht, leibliche Wohlbefinden, alles das zu verwechseln mit dem Glück schlechthin. Und wenn wir das mit dem Glück schlechthin verwechseln, dann bleibt in unserem Herzen eine Traurigkeit, die durch nichts anderes gefüllt werden kann als durch Jesus. Nichts anderes. Nur der Herr. Diese Traurigkeit. Und wie geht das berühmte Dokument Evangelii Gaudium vom Papst Franziskus an? Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, erfüllt das Herz und das ganze Leben von jedem, der Jesus begegnet. Wir sind dafür da, liebe Schwestern und Brüder, erstens in die Freude zu finden und in der Freude zu bleiben und jedem Menschen in diese Freude zu helfen. Dafür sind wir da. Und nicht unseren Betrieb aufrechtzuerhalten, damit er auch weiterläuft. Wir sind die Dienerinnen und Diener der Freude, die Menschen in die Freude zu führen, weil wir aus ihr selber leben dürfen. Ja, das ist unser Innerstes. Das Heil habe ich da hingeschrieben. Wissen Sie, manchmal habe ich den Eindruck in unserer Verkündigung, glauben wir selber nicht mehr, dass Jesus uns das Heil vermittelt. Ja, Herr Bischof, was ist denn das Heil? Ja, das Heil ist die Teilnahme an einem Leben, das jetzt schon angeht und nie mehr aufhört. Und das Heil ist die Vergebung der Sünden. Und die Sünde ist zuerst einmal, dass ich mein ganzes halbes Leben lang von Gott entfernt gelebt habe und von ihm nichts wissen wollte und deswegen alles mögliche anderes gesucht habe. Jetzt wird mir das alles vergeben. Ich finde Heim. Ich bin bei ihm. Das geht jetzt schon an und hört nie mehr auf. Und das Heil befähigt mich zu einer Liebe, die umsonst ist, die den anderen lieben kann, ohne ihn gleichzeitig haben zu müssen, festhalten zu müssen, besitzergreifend zu sein. Der wirklich aus der Liebe des Herrn versucht zu leben, der lernt den anderen um seinetwillen zu lieben. Verstehen Sie? Unsere Formen von Liebe haben fast immer die Tendenz zur Besitzergreifung. Ich mag die schon, aber am liebsten habe ich die für mich. Es ist immer, es steckt in uns allen. Das Heil ist Leben aus der Liebe des Herrn, die schon angebrochen ist. Das neue Leben. Glauben wir das eigentlich? Wissen Sie, wenn wir es nimmer glauben und nimmer verkünden, dann bleiben wir darunter, wenn das Heil irgendwie das ist, worum es uns geht, dann bleiben wir darunter und dann ist Verkündigung entweder Ethik, wir müssen zueinander nett sein, oder Wellness. Wenn du glaubst, schlafst besser oder irgend sowas. Aber das interessiert keinen mehr. Ethik oder Wellness. Wenn ich Ethik lese, dann lese ich beim Plato nach. Sehr toll. Er hat tolle Bücher über Ethik geschrieben. Oder heute moderne Ethikprofessoren. Ethik ist die Folge, dass wir an das Heil glauben. Ethik ist, dass wir anders leben können, besser leben können, uns um mehr Leute sorgen können, weil wir ihm glauben. Dürfen. Oder Wellness. Aber ehrlich gesagt, Wellness können die anderen auch besser. Ja, ich glaube schon, dass uns wirklich gut geht, wenn wir glauben dürfen. Aber der Herr ist nicht dafür gekommen, dass uns möglichst lange möglichst gut geht in der materiellen Sinn. Der Herr ist gekommen, dass wir mit ihm in Beziehung leben und bei ihm daheim sind. Ja? Okay, wofür leben wir und was ist das Ziel? Jetzt einmal, vielleicht hat jemand schon gehört, dass der Bischof immer wieder von neuer Evangelisierung redet. Und ich höre auch manchen denken, was meint er denn da? Wir sind doch schon katholisch oder wir wissen doch schon, wie es geht und so. Und manchen erzeugt es einen inneren Widerstand. Meine Lieben, ich habe jetzt hier mal relativ provokativ hingeschrieben, Jesus war der eigentliche Neuevangelisierer. Was bedeutet das? Schauen Sie, der kommt in eine religiös etablierte Gesellschaft. Da gibt es die gläubigen Juden. Das ist ein Volk, das sich auf den Tempel hin orientiert. Da gibt es die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, die hohen Priester, die das alles verwalten und gut im Griff haben. Gleich sind alle religiös. Und er kommt und sagt, Freunde, wo habt ihr euer Herz? Ich will euch mit dem Vater versöhnen. Ich bin gekommen, um euch mit dem Vater zu versöhnen. Nicht Gesetz um des Gesetzes willen, nicht Gesetz um Selbstrechtfertigung, um Selbstgerechtigkeit pflegen zu können. Schau, wie gut ich bin. Habt ihr das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer im Tempel schon mal genau gelesen? Da Jesus erzählt die Geschichte, da gehen die zwei hinauf auf den Tempel, der Pharisäer hockt sich vorn hin und sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten und ich gehe in Tempel, ich gebe mein Geld den Armen, ich faste. Meine Lieben, aus der äußeren Sicht macht der religiös alles richtig. Das könnte man auf den Katholiken übertragen. Der geht in Kirche, gell? Der dankt, dass er Kolumb ist. Wie schön Gott, vielen Dank, dass ich Kolumb bin, wie der da hinten. Ich spende viel, gell? Ich faste sogar, ich gehe jeden Sonntag. Und Jesus sagt, der da hinten, der wirklich demütig ist, der ist am Ende dabei und der davor nicht. Wissen Sie, dass man religiös alles richtig machen kann, ohne am Ende dabei zu sein? Also ich hoffe, wir sind alle dabei. Gell? Aber ne, dieses Ergebnis, diese Erzählungen sind ja für uns aufgeschrieben. Dass wir lernen, auf die Frage, wo hast du dein Herz, eine Antwort zu geben. Bei wem hast du dein Herz? Die große Geschichte Jesu wieder erzählen. Wenn ich sage, sind wir sprachfähig? Naja, die meisten von Ihnen gehen wahrscheinlich regelmäßig in die Messe und wissen ungefähr, was da passiert. Wissen, was an Weihnachten, Ostern, Pfingsten passiert ist. Die große Rettungsgeschichte, Rettungsaktion Gottes für die Menschheit. Die kann man doch ein bisschen erzählen. Wenn wir es glauben. Wenn wir es glauben. Die Inhalte der Kirche neu vertrauen. Also ich glaube wirklich, dass das, was wir in der Messe feiern, der Kern von allem ist. Aber die Frage ist, verstehen wir, was wir in der Messe feiern oder denken wir, jetzt hat es heute schon wieder über 50 Minuten gedauert, weil er so lange predigt hat. Gell? Der Schweinsbraten wird schlecht oder irgendwie verkocht oder keine Ahnung. Wissen wir, was wir in der Messe feiern? Was uns da geschenkt ist? Das ist der Punkt. Oder die Schrift. Ich sage immer, wie wir in der Messe mit der Schrift umgehen, ist eigentlich wunderbar. Die Heilige Schrift, gell? Wir an einem normalen Sonntag lesen wir dreimal aus der Schrift vor. Altes Testament, Neues Testament, dann noch ein Psalm, den singen wir miteinander als Antwortpsalm, dann kommt das Evangelium, dann stehen alle auf, der Pfarrer küsst das Evangelium, dann mit Weihrauch wird es noch mit Leuchtern und dann wird es vorgetragen und dann hebt das noch einmal hoch und sagt Eva, wunderbar. Und jetzt fragen wir uns mal, dieses Buch, also das ist in unserem Kult was ganz herausragend Besonderes. Wir feiern das. Dieses Buch. Welche Rolle spielt dieses Buch im Leben von einem normalen Katholiken daheim? Also dann stimmt entweder das eine nicht oder das andere nicht. Ja. Viele Katholikinnen und Katholiken kriegen zu ihrer Hochzeit, zu ihrer Kommunion, zu ihrer Firmung irgendwie die Heilige Schrift geschenkt. Und bei der Beerdigung steht sie unberührt, manchmal noch in Folie verpackt im Schrank. Ist so. Auch da wieder, wir haben unseren Gläubigen auch nicht wirklich gelernt, mit der Schrift umzugehen. Das war auch nicht unser Hauptfeld. Das machen uns unsere evangelischen Geschwister heute oft vor, wie man mit der Schrift umgeht. Mündiges Christsein. So bibelfest bin ich jetzt auch wieder nicht. Das ist ein ganz häufiger Satz. Riesenproblem, die Plausibilisierung des Glaubens. Wenn Sie junge Menschen fragen, wir wissen das aus Amerika, die haben ähnliche Fragen wie wir, die Jungen. Was hält junge Menschen davon ab, in der Kirche zu bleiben oder sich der anzunähern? Drei große Problemkreise. Ungefähr ein Viertel sagt das Thema Sexualität und Glaube der Kirche, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Diese ganzen Fragen mit Zölibat und Homosexualität und wieder verheiratet Geschiedene und alles, was direkt oder indirekt mit dieser Sexualitätsthematik zusammenhängt. Ein Viertel. Aber, meine Lieben, das ist eigentlich, für mich war das, wo ich das gelesen habe, erstaunlich niedrig. Über 60% der jungen Menschen sagen, ein modernes, naturwissenschaftliches Weltbild ist mit dem, was die Katholen glauben, nicht vereinbar. Was soll ich denn bei denen? Also das ist für die so fremd, was da gebetet, gesagt, gesprochen wird. Und meine Lieben, das ist auch ehrlich gesagt sowas wie Verschwendung unserer Ressourcen, dass wir, obwohl wir einen Glauben haben, der auch so vernünftig ist. Die Katholiken kommen mit dem Glauben, mit der Vernunft sehr weit. Wir haben eine ganz breite philosophische Tradition. Wir können erklären, was wir glauben, wem wir glauben. Und dann können wir auch sagen, natürlich holt die Vernunft Gott niemals ganz ein. Aber ich hole auch mit meiner Vernunft einen Menschen niemals ganz ein. Nie. Ein Mensch ist immer ein Geheimnis des Personenseins, das ich nie völlig begreife. Nie. Und Gott erst recht nicht. Aber ich komme mit der Vernunft ziemlich weit. Und Gott ist nie wieder vernünftig, sondern bestenfalls übervernünftig. Aber nie einfach nur im Widerspruch zu dem, was wir glauben, zu dem, was die Welt als Wahrheit hält. Ja? Und das Dritte, das ist wahrscheinlich stärker ein amerikanisches Thema als bei uns, aber bei uns kommt es auch. Ein Viertel der Jugendlichen sagt auch, oder der jungen Menschen, Religion ist Ursache von Gewalt in der Welt und deswegen will ich damit nichts zu tun haben. Aber Plausibilisierung des Glaubens. Wissen Sie, ich denke mir manchmal, im Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche so großartige Texte verfasst. Da haben die besten Köpfe der Kirche ihr Herz, ihren Geist ihre Leidenschaft hineingesteckt und der Heilige Geist hat das Seine dazugegeben, dass wir so großartige Texte haben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das nach dem Konzil alles unter Wert verkauft haben und eine Humpty-Dumpty-Friede-Freude-Eierkuchen-Theologie verkündet haben, die gesagt hat, alles ist schön, wenn wir uns alle lieb haben. Ganz oft. Aber das ist nicht unser Glaube. Der ist auch anspruchsvoll in einem guten Sinn, voll des Anspruchs. Der befriedigt auch intellektuelle Neugier und intellektuelle Suche nach Wahrheit. Und der ist verstehbar von der einfachsten Bäuerin irgendwo im hintersten bayerischen Wald, auch weil es im Herzen verstehbar ist. Ja? Der Weg und ich selbst, jetzt meine Frage. Wenn Sie sich selber die Frage stellen und sagen, der Bischof redet da jetzt von Jesus und das ist wirklich die Mitte, stellen wir uns ernsthaft die Frage, was ist er mir wert? Habe ich Möglichkeit, Zeit, will ich den Wunsch, in die Beziehung zu investieren? Will ich mit ihm und von ihm beten lernen und voneinander? Wissen Sie, dass die einzige Frage, die die Jünger dem Herrn stellen, wo sie ihn ausdrücklich als Lehrer ansprechen, Herr, lehre mich beten, lehre uns beten. Jetzt sehen, sind alles schon Beter. Sind alles schon gläubige Juden, die in ihre Synagoge gehen. Durchschnittskatholiken, kann man jetzt für heute sagen. Was sehen Sie an ihm, wie er betet? Er sagt ihnen dann das Vaterunser. Das einzige konkrete Gebet, das wir aus seinem Mund haben, das er uns lehrt. Ich bin überzeugt davon, Sie sehen, in welchem inneren Verhältnis er, in welcher Nähe, Freundschaft und Intimität er mit dem Vater lebt. Und Sie wollen da hineinfinden. Sie wollen in die innere Beziehung mit dem Vater finden oder eben mit ihm, weil er der Weg zum Vater ist. Ja? Also, wenn das stimmt, was ich sage, ist es nicht dann, sind wir nicht alle herausgefordert, einen Weg zu gehen, wo wir sagen, ja, Herr, ich möchte mit dir leben. Ich glaube, dass du die wichtigste Beziehung meines Lebens bist und deswegen möchte ich da auch investieren. Haben wir da irgendwie ein Herz dafür? Wenn ja, dann tun Sie sich vielleicht zusammen, tun Sie miteinander reden, tun Sie miteinander beten, erzählen Sie sich, was Sie in Ihrem Glauben... Aus den kleinen Gemeinschaften, aus den kleinen Zellen wächst Kirche neu. Das habe ich schon gesprochen, Jesus kennenlernen, sprachfähig werden in kleiner Gemeinschaft, beten, lernen, habe ich auch schon gesagt. Ein paar Worte über Menschenfurcht noch. Menschenfurcht, wissen Sie, wir alle haben in uns das Ding... Und das ist schon etwas, was in der Bibel steht. Der Paulus sagt, ich schäme mich meines Glaubens nicht. Mehrmals. Offensichtlich war das ein Thema, das schon damals relevant war. Sich seines Glaubens schämen. Wie geht es uns damit, offen über unseren Glauben zu reden? In unserer Familie, in unseren Beziehungen, am Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule, wo auch immer. Bekennen, zu wem ich gehöre. Man muss das niemandem neidrucken, ist ja klar. Aber merken wir nicht, dass es manchmal eine Art geistige Atmosphäre gibt, die mir Angst macht? Ich sage, nein, ich halte lieber hinterm Berg. Das muss ja nicht jeder wissen, was ich glaube. Geht hinaus und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Ein Wort über Menschen. Das steckt alles in uns, diese Menschenfurcht. Jesus sagt immer, wenn er kommt, immer wieder, nicht immer, aber ganz oft, fürchtet euch nicht, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich habe einfach mit jungen Leuten angefangen, ein Format auszuprobieren. Wir haben miteinander Lobpreis gesungen, wir schweigen miteinander und ich halte dann einen Impuls über den Glauben und dann reden wir miteinander. Und ich merke einfach, das machen wir 14-tägig, sonntagsabends in Passau, und ich merke halt, dass da was wächst, gell? Wenn man einfach mit jungen Menschen unterwegs ist und Glauben teilt. Dass man das, und der Herr liebt die kleinen Anfänge, das kann man auch zu dritter, zu vierter machen. Ich kenne eine Gemeinschaft in Österreich, die haben vor 30 Jahren zu dritt angefangen. Heute versammeln sie jedes Jahr 7000 junge Leute im Salzburger Dom an Pfingsten. Ja. Wenn Sie fragen, was bringt die Kirche zum Wachsen heute? Es gibt drei Faktoren, die fast überall zu finden sind, wo man spürt, Kirche wächst. Der erste Faktor ist, kleine Gemeinschaften, die Kirche der Zukunft wird wahrscheinlich nicht mehr einfach die flächendeckende Pfarrei sein, sondern in einer Pfarrei Menschen, die sich zusammentun und über Glauben reden und Glauben teilen und miteinander beten und dabei offen sind nach außen. Wissen Sie, in den Modellen von Gemeinde vor 30, 40 Jahren Da haben sie dann den Familienkreis gegründet und vielleicht den Bibelkreis. Und ganz oft sind die in derselben Zusammensetzung heute noch zusammen und sind in ein geschlossener Kreis. Das ist auch nicht schlecht. Und viele haben da Heimat gefunden. Aber wir dürfen heute das Bewusstsein vertiefen, dass die, die sich zusammenfinden, miteinander beten, miteinander Glauben teilen, offen sind für die, die kommen wollen. Und wenn es dann mehr werden als 15, dann sollen sie sich teilen und zwei Siemergruppen machen und wieder anfangen, miteinander Glauben teilen. Ja? Weil wir berufen sind, Jüngerinnen und Jünger zu machen. Kleine Gemeinschaften, kleine Zellen. Die Kirche der Zukunft wird Gemeinschaft von Gemeinschaften sein. Die Pfarrei der Zukunft wird Gemeinschaft von Gemeinschaften sein. Und es fängt vor Ort an. Lebendige, gute Liturgie im Geist der Anbetung. Liebe Schwestern und Brüder, das ist mir schon einmal wichtig. Wissen Sie, wir gehen oft in den Gottesdienst und dann gehen wir wieder raus und dann sagen sie, ah, die Musik hat mir nicht gefallen und der Prediger war jetzt irgendwie komisch und hast gesehen, wie die gelesen hat, so komisch und so weiter. Wissen Sie, wir alle sind zusammen zur Ehre Gottes und um ihm die Ehre zu geben. Wenn einer sagt, die Musik, die passt mir ja überhaupt nicht, dann könnte man ehrlich gesagt auch antworten, ja, ehrlich gesagt, ob dir das passt, wir haben es nicht für dich gesungen, sondern für den Herrgott, weil es ist Lobpreis. Ja, das ist Lob Gottes. Wir sind da, ihm die Ehre zu geben und uns von ihm beschenken zu lassen. Aber wir stehen vor ihm. Und der Geist der Liturgie lebt aus dem, dass wir wirklich uns an Gott wenden und vor ihm sind, miteinander. Und auch in Demut und Ehrfurcht und Liebe und Freude, miteinander vor ihm. Und mit uns die, die vielleicht betrübt sind und beladen sind, aber vor ihm, vor ihm. Wenn der Geist spürbar wird in einer Pfarrei, dann zieht es auch Menschen an. Das hängt natürlich stark vom Geistlichen ab. Aber es hängt auch davon ab, ob sich Menschen mit hineinnehmen lassen. Es geht jetzt wirklich nicht um ein gesellschaftliches Event, sondern um Gottesdienst. Um unsere Ehre, die wir ihm erweisen und uns, die wir uns erweisen lassen, weil er handelt immer zuerst an uns. Aber wir stehen vor ihm. Das ist... Ich erzähle dann auch immer die nette Anekdote, wo einmal ein Mitbruder von mir, ich war in der Klostergemeinschaft und der ist dann heimgekommen, der hat bei einer frommen Gruppe eine Messaushilfe gefeiert, Mess gefeiert mit denen, er hat gesagt, stellt euch vor, beim Mittagstisch dann, heute war ich bei einer Gruppe, die haben gebetet, als ob es Gott wirklich gäbe. Also, das war natürlich ein bisschen spaßig, aber... Ne, also, stehen wir vor Gott, weil wir ihm die Ehre geben wollen. Wo das passiert und wo eine Gemeinde da hineinwächst, dort wird Gottesdienst anziehend. Und dann will man ihm auch sein Bestes geben. Dann will man auch, dass es schön ist und dass es gut ist, wie es gefeiert, wie es gemacht wird, ohne dass man nicht fehleranfällig sein darf, natürlich. Aber man will es gut machen, zu seiner Ehre. Nicht, weil wir uns gegenseitig dauernd beklatschen wollen. Dienst an den Armen, also kleine Gemeinschaften, lebendige Liturgie, auch aus dem Geist der Anbetung und wo eine Gemeinde wirklich sich auch um die Armen sorgt. Wir haben eine Pastoraltagung gemacht, jetzt wo ein Referent uns die Aufgabe gegeben hat, stellt euch einmal vor, jetzt wirklich ihr konkret als Gemeinde, er geht damit in Gemeinden raus, Jesus wäre jetzt 2 Wochen bei euch. Er käme und ihr müsstet jetzt miteinander entscheiden, was glaube ich, wo wird er hingehen? Bei wem wird er schlafen? Bei wem wird er essen? Und wo wird er tagsüber hingehen? Und der Referent hat gesagt, es ist so erstaunlich, dass egal wie weit die Menschen weit weg sind oder nah dran oder wie gläubig, sie kommen im Grunde schon alle auf die 2 Gruppen, die auch in der Schrift ganz stark gegenwärtig sind. Die Armen und die Sünder, also die Sünder sind in der Schrift dann die Zöllner, die Prostituierten, die Ausgestoßenen, die Leprakranken und sowas. Und die sagen dann in der Regel ganz konkret, also bei uns in der Pfarrei, in der Familie, da ist jetzt gerade wirklich der Teufel los, buchstäblich. Da leiden die Kinder, die Eltern prügeln aufeinander ein oder sind irgendwie, keine Ahnung, da wird er hingehen und dort helfen, dass da wieder was Heiles wächst. Oder irgendeiner, der, weiß ich was, in seinem Kellerloch hockt und sich totsauft und da am Abkratzen ist.
dort hätte er hingehen.
Und dann hat der Referent gesagt, ja
und wenn jetzt ihr wirklich Kirche seid und sein Leib seid, geht ihr dahin?
Ja, um Gottes Willen. Okay, wir organisieren doch das Pfarrfest. Also, okay.
Also diese Sorge, dieses selbstverständliche Erkennen, Jesus geht zu den Armen, zu den Ausgestoßenen. Haben wir einen Blick für die? Sind wir in diesem Sinn auch Kirche, dass wir Mission nicht nur verstehen, ich bringe dir jetzt das Evangelium, ich lehre dich, sondern ich diene dir. Egal wer du bist, bin offen, geh raus. Diese drei Faktoren, wo die zusammenkommen. Kirche interessiert sich für Glauben, Kirche feiert wirklich lebendige Liturgie, auch aus dem Geist der Anbetung, und Kirche kümmert sich um die Armen. Dort wächst Kirche weltweit.
Geduld, der Herr liebt die kleinen Anfänge, das geht nicht von jetzt auf nachher. Vielleicht ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, Jesus ist für alle gekommen, für alle, hat ganz viel große Reden gehalten, Bergpredigt und so weiter, und in ein paar hat er richtig investiert. In ein paar Jünger hat er richtig investiert. Seine 3 Jahre mit denen und immer wieder, und jetzt schaut es euch einmal dahin und jetzt geht es einmal raus und probiert es das aus und dann kommt es wieder und Lehre und immer wieder praktisches Beispiel. In die hat er richtig investiert. Und die sind dann rausgegangen und haben wieder Jünger gemacht und haben wieder andere geholfen. Ja? Es darf sein, dass sich auch ein Geistlicher um Einzelne, die mehr wollen, die mehr interessiert, dass sich ein Geistlicher mehr um die kümmert und denen auch hilft, mehr hineinzuwachsen in die Verantwortung, ein Jünger, eine Jüngerin zu sein. Aber, meine Lieben, das dauert. Das dauert.
Ohne Gebet ist alles nichts. Die Früchte der Anbetung, ihr wisst vielleicht, dass in Altötting 24 Stunden Anbetung ist, 365 Tage im Jahr. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Nicht damit einfach die Stunden voll sind, sondern dass es einen Ort gibt in unserem Bistum, wo einfach immerfort Gott die Ehre gegeben wird. Um seinetwillen. Gott um seinetwillen lieben. Wissen Sie, wenn wir da nicht hinfinden, dass wir Gott um Gottes Willen lieben lernen, was dann Gott für uns ist? Ein Götze. Warum? Weil wir ihn dann immer nur benutzen, wenn wir ihn gerade brauchen. Aber Gott will auch um Gottes Willen geehrt, geliebt werden, weil er ist. Schlicht. Wir beten im Gloria, wir beten dich an wegen deiner großen Herrlichkeit. Wir rühmen dich und danken dir. Propter magnam gloriam tuam, weil du so groß bist. Meine Lieben, wenn Sie ein Bild anschauen, ein schönes Bild, das irgendwo hängt, und Sie bleiben einfach da und, wie schön ist das denn? Ja, was bringt dir das jetzt, dass du das schön findest? Ja, gar nichts, es ist einfach schön. Wie schön ist das denn? Oder die Natur draußen, die Schöpfung in ihrer Größe. Und Sie denken, wow, ist das schön. Meine Lieben, wir kennen Gott, die Quelle der Schönheit. Einfach Gott um Gottes Willen die Ehre geben, weil er groß ist, weil er schön ist, und ihn nicht immer nur benutzen. Ich bin froh, dass es in unserem Ort, in unserem Bistum einen Ort gibt, wo Gott 24 Stunden die Ehre gegeben wird, weil er groß ist. Und ich bin sicher, dass daraus Früchte fließen. In Altötting gibt es jetzt zum Beispiel die Pilgerbetreuer, ehrenamtliche Laien, die sich haben ausbilden lassen, die auch die Menschen begleiten wollen, auch inhaltlich begleiten wollen, nicht einfach nur Touristenführer sind. Da gibt es die junge Truppe Nightfire, da gibt es die Katechesen, die jeden Samstag starten. Das sind alles Früchte, die ineinander zusammenhängen, die, glaube ich, auch aus diesem Interesse an Gott fließen. Ja? Also wenn Sie heimgehen und sagen, ich möchte einfach anbeten, ja, wunderbar, machen Sie es, fangen Sie es an, bitten Sie Ihren Pfarrer, dass er Anbetung installiert. Gell? Und zwar, da muss man auch die Sehnsucht ein bisschen wecken, dass es schön ist, einfach bei ihm eine Stunde in der Woche zu sein. Ich habe das ausprobiert mit Jugendlichen. Ich habe immer wieder in Benediktbeuern angefangen, 24 Stunden eine Woche zu beten. Und das war natürlich ein Gemeinschaftsding und wir haben also das miteinander gemacht und dann haben wir Stunden eingeteilt und so. Und die Jugendlichen waren Stunde in der Kapelle und haben dort auch Musik machen können, also Lobpreislieder oder auch mal was malen können oder auch einfach nur die Bibel lesen, aber vor Gott sein. Nach einer Woche war in der Regel die Erfahrung, warum hört man eigentlich auf? Und dann habe ich auch gesagt, sagt sie mal ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal alleine zu Hause sich eine Stunde Zeit genommen für Gott? Noch nie einer. Ja, aber dort, wenn man es in Gemeinschaft macht, wenn wir miteinander Sehnsucht haben, Gott zu dienen, dann fördert es den Geist der Gemeinschaft und der Anbetung. Und aus dem wächst was.
Das Gebet für die Ersten, die Gott mir in den Sinn gibt. Wenn ein Geistlicher unter uns ist, der sagt, ich hätte ein paar, die mit denen geht, die vielleicht so einen Weg gehen, fangen Sie an, für die zu beten. Fangen Sie an, für die zu beten, sie mitzunehmen, nach und nach anzusprechen, vielleicht einzuladen und irgendwie so in kleinen Gruppen zu beginnen. Das ist normal. Wenn wir warten, bis die Bedingungen perfekt sind, dann warten wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir können im Grunde heute anfangen, das Evangelium neu zu leben und das heißt im Grunde, Jesus neu zu entdecken. Der Herr verlässt uns nie. Im Gegenteil, ich glaube, unter den vermeintlich schlechteren Bedingungen, wir haben die Säkularisierung, aber, meine Lieben, ich glaube, es gibt tatsächlich keinen Ort, keine Person in der Welt, die wirklich gottlos ist. Wir sind berufen, auch in einer vermeintlich gottlosen Welt den Herrn zu entdecken. Aber wir entdecken ihn dort nur, wenn wir ihn tief in uns schon entdeckt haben. Dann entdecken wir ihn auch dort. Das heißt, die Säkularisierung fordert uns heraus, tiefer ins eigene zu finden, damit wir auch wieder weiter rausgehen können. Fangen wir heute an, ihn und seinen Geist zu bitten, unsere Sehnsucht zu wecken, damit wir uns neu entschließen können, sein Freund, seine Freundin zu werden und diese Freundschaft auch mit unseren Geschwistern zu teilen. Denn dafür sind wir da, in und außerhalb der Kirche. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.